Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Weltweit in über 1000 Städten haben die Klimaschützer zu Fridays for Future Demonstrationen aufgerufen. Im Fokus stand aber Berlin, nur 2 Tage vor der Bundestagswahl. Wohl auch deshalb war die schwedische Initiatorin der Bewegung Greta Thunberg zu Gast. Und das brachte viele junge Menschen auf die Straßen und ins Regierungsviertel. Die Polizei hat mehrere 10.000 Teilnehmer gezählt, die Veranstalter sogar 100.000. Unser Reporter Nico Hecht war vom Protest beeindruckt.
Laut, lebendig und kämpferisch hat die Fridays for Future Bewegung in Berlin demonstriert. Auf dem Kundgebungsplatz direkt vor dem Reichstag war schnell nicht mehr genug Platz für alle Protestierende, vor allem Schüler und junge Menschen, die ihre Forderungen hier direkt ins Regierungsviertel getragen haben. Raus aus der Kohle, Klima retten stand hier auf vielen Plakaten, auch auf dem der 16-jährigen Mila aus Berlin. Sie war schnell überzeugt, das wird groß hier heute, auch weil Greta Thunberg sich angekündigt hatte, die Ikone und Initiatorin der weltweiten Bewegung.
Ich bewundere sie als Person sehr, auch einfach wie sie angefangen hat und was daraus geworden ist. Ich bin auch heute für die Schülerzeitung hier, das heißt, es ist natürlich auch nochmal was Besonderes, so wenn sie dann da ist. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr und auch dadurch, dass wir so früh da sind, sind wir jetzt relativ weit vorne an der Bühne. Das heißt, wir haben da wahrscheinlich auch einen guten Blick und können sie gut verstehen und ich freue mich schon sehr darauf. Ja.
Greta Thunberg ist dann mit den Demonstrierenden zuerst auf den Umzug durch das Regierungsviertel gegangen, um danach dann auch vor dem Reichstag zu reden. Darauf hatten hier viele lange gewartet. Dementsprechend war das ein auch emotionaler Höhepunkt des Klimastreiks in Berlin, als sie dann endlich auf die Bühne kam. Sie war sichtbar selber beeindruckt, wie viele wirklich zu diesem Klimastreik gekommen waren.
It's been a really turbulent last year and a half.
Die Schwedin erinnerte daran, wie deutlich diese 2 vergangenen Pandemiejahre gezeigt hätten, wie verwundbar wir und auch das Klima sind. Und noch immer gäbe es auch keine Partei, nirgends, die genug dagegen tue. Das empfinden viele der Demonstrierenden hier ähnlich, erst recht in den letzten Wochen, sagte Fridays for Future-Sprecherin Carla Remzma.
Gerade in diesem Wahlkampf, der so bestimmt war von zwar Bekenntnissen zum Klimaschutz, gleichzeitig aber einem skandalösen Versagen der Parteien in der Klimapolitik, keiner hat ein 1,5-Grad-konformes Wahlprogramm.
Genau das aber sei dringend notwendig und deswegen, so Remzma, müsse viel konsequenter agiert werden.
Wir müssen in Deutschland weit vor 2045, wie der aktuelle Stand der Bundesregierung, klimaneutral werden, spätestens 2035. Das heißt, wir müssen früher raus aus der Kohle, die Erneuerbaren massiv ausbauen. Wir müssen aufhören, Steuererleichterungen für Kohle, Öl und Gas zu machen und da direkt mit Steuergeldern die Klimakrise anzuheizen.
Nötig sei also eine radikale Klimapolitikwende. Das sei das Zeichen, das die Fridays for Future hier so kurz vor der Bundestagswahl setzen.
Nico Hecht war beim Klimastreik im Berliner Regierungsviertel. Seit 2,5 Wochen streiken die Beschäftigten der beiden Berliner Klinikkonzerne Charité und Vivantes. In dieser Woche gab es zwar Gespräche mit der Gewerkschaft Verdi, aber die Lage bleibt wohl schwierig. Einzelheiten von unserer Reporterin Silvia Tix.
Der Tarifkonflikt ist komplex, vor allem bei Vivantes. Anders als bei der Charité geht es hier nicht nur um eine Entlastung für die Pflegekräfte, also um mehr Personal. Zusätzlicher großer Streitpunkt bei Vivantes sind die Gehälter für diejenigen, die in den ausgegliederten Tochtergesellschaften des Unternehmens arbeiten, zum Beispiel als Reinigungskräfte oder in der Speiseversorgung. Sie sind nicht bei Vivantes direkt beschäftigt. Bei Vivantes selbst gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, der TVÖD. Die Gewerkschaft Verdi möchte erreichen, dass in den Tochtergesellschaften ebenfalls der TVÖD gilt. Denn das würde mehr Geld für die rund 1250 Mitarbeitenden bedeuten. Doch der Weg dorthin scheint sehr steinig. Verdi-Verhandler Ivo Garbe sagte am Spätnachmittag vor Journalisten und Streikenden, es sehe nicht sehr positiv aus. Es könne sein, dass es keine Einigung gebe.
Also wenn wir zu keiner Tarifeinigung kommen, dann ist es klar, dass das heißt, dass wir weiter für einen Tarifvertrag kämpfen müssen. Und das heißt auf jeden Fall auch, dass der Streik weitergehen wird.
An der Frage der Tarifangleichung hängt sehr viel Geld. Laut Vivantes würde es 35 Millionen Euro mehr im Jahr kosten, wenn Direktbeschäftigte und Angestellte der Tochtergesellschaften nach dem gleichen Tarif verdienen würden. Geld, das der Finanzsenator dem landeseigenen Konzern zuschießen müsste. Die Geschäftsleitung von Vivantes hatte in dieser Sache bereits an den Senator appelliert. Bislang ohne offiziellen Erfolg.
Die Verhandlungen bei Vivantes und der Charité bleiben schwierig. Silvia Tix war das mit Informationen. Was passiert mit den Vestas-Mitarbeitern, wenn der dänische Hersteller zum Jahresende in Lauchhammer aufhört? Das war das Thema bei einer Betriebsversammlung mit Gewerkschaft und Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach. Ein Ergebnis: Anfang Oktober soll es eine Jobmesse für die 460 Mitarbeiter geben. RBB-Reporter Ralf Jussen war vor dem Vestas-Werkstor dabei.
Die Vestas-Mitarbeiter sind froh, dass sich der Minister ihre Sorgen anhört. Sie sind völlig verunsichert, was ihre Zukunft anbetrifft.
Weil wir es ja kennen sowieso, was sie jetzt da ausgehandelt haben oder wie auch immer. Wir wissen nur von Herrn Steinbach, dass angeblich bis März das mal weitergehen soll.
Wir wollen einfach nur vom Minister nochmal eine Stimme hören, wie es eventuell weitergehen kann hier. Vielleicht Investoren gibt es später mal oder hat sich keiner ausgemalt, dass es nach 18 Jahren oder 20 Jahren jetzt nicht mehr weitergeht.
Für Minister Jörg Steinbach ist die Ankündigung der Werksschließung nicht durchdacht. Rund 200 Mitarbeiter sind seit dem Start, also seit 19 Jahren, im Rotor-Blattwerk beschäftigt.
Das ist genau der Punkt. Wir haben erstmal den Beschäftigten gesagt, wer diese langfristigen Verträge hat, der braucht auch diesbezüglich keine Sorge zu haben. Noch sind überhaupt keine Kündigungen ausgesprochen. Das heißt, die Fristen für die Lohnfortzahlung, die laufen dann überhaupt erst, wenn die Kündigung ausgesprochen ist.
Hannes Hauke Kühn von der Gewerkschaft Bergbau Chemie Energie bringt es auf den Punkt. Das Unternehmen hat offenbar nicht durchgerechnet, wie teuer diese Werksschließung für den Konzern überhaupt wird.
Fast die Hälfte hat hier Kündigungsfristen von einem halben Jahr. Und das nicht im Blick haben, ist für mich der wesentliche Punkt. Ich glaube, Sie haben es sich noch gar nicht durchgerechnet, was das bedeuten wird. Sie wissen noch gar nicht, wie teuer das für Sie wird.
Eine Jobmesse soll am 6. Oktober neue Zukunftschancen in der Region aufzeigen, kündigt der Minister an.
Ich möchte mich hier auch bedanken, dass 60 Unternehmen sich gemeldet haben und gesagt haben, wir möchten hier um Fachkräfte werben. Große Unternehmen auch hier aus der Gegend, das ist die Deutsche Bahn, das ist die BASF, aber es geht tatsächlich auch bis zu Tesla.
Deutlich wird heute, weder der Minister noch die Gewerkschaft sehen eine Chance, dass Vestas auch nach dem 31. Dezember in Lauchhammer Flügel baut. Am Dienstag lässt sich der Betriebsrat von Anwälten beraten und danach soll ein Forderungskatalog für den Konzern erarbeitet werden. Dabei geht es um Umschulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter, aber auch um Abfindungen für die Mitarbeiter, die seit Jahren im Unternehmen beschäftigt werden, so Gewerkschaftsmann Hannes Hauke Kühn.
Informationen von Ralf Jussen. Das Genehmigungsverfahren für Teslas E-Auto-Fabrik in Grünheide geht in die entscheidende Phase. Bis zum Sommer hatten mehr als 800 Menschen und Institutionen Einwendungen zu den Tesla-Bauplänen eingereicht. Jetzt haben die beteiligten Behörden und Tesla selbst auf diese Einwendungen geantwortet und diese Antworten online gestellt. RBB-Reporter Philipp Barnsdorf weiß, wie es jetzt weitergeht.
Es ist ein ziemlich langwieriges Hin und Her. Schon im Sommer hatte Tesla mehr als 10.000 Seiten mit Bauplänen veröffentlicht. Damals hatte das Unternehmen aber viele Angaben geschwärzt, angeblich wegen Betriebsgeheimnissen. Für den Naturschutzverein NABU war das einer der Gründe, wieso der Verein eine Einwendung zu den Plänen eingereicht hat, wie Geschäftsführerin Christiane Schröder erklärt.
Was für uns natürlich problematisch war, insbesondere in Bewertung auf Gefahrenstoffe, dass ein Großteil der Unterlagen gerade zu diesen Bereichen eben geschwärzt war und man kaum ernstzunehmende Einschätzungen abgeben konnte, inwieweit da mit zum Beispiel wassergefährdenden Stoffen hantiert wird.
Nun haben die Behörden und Tesla auf die Einwendungen reagiert und Tesla ist den Umweltverbänden anscheinend entgegengekommen. Denn viele Informationen, etwa Schaubilder zu Montagerobotern oder Temperaturdiagramme, sind nun einsehbar. Christiane Schröder findet das erstmal gut, aber für ein abschließendes Urteil will sie die Unterlagen erst ordentlich lesen. Für diese abermalige Erwiderung haben die Einwender nun 3 Wochen Zeit. Bei 800 Einwändern könnte da einiges zusammenkommen, aber die zuständigen Behörden sind vorbereitet, wie Ulrich Stock vom Landesumweltamt versichert.
Erfahrungsgemäß kommen die meisten, ja in dem Fall muss man ja sagen, Ergänzungen zu den Einwendungen kurz vor Ende der Frist. Und dann werden wir das erforderliche Personal bereitstellen, um diese Einwendung oder die Ergänzung zu den Einwendungen dann auch entsprechend auszuwerten.
Erst wenn auch diese letzten Reaktionen aus der Bevölkerung gesichtet und gegebenenfalls eingearbeitet wurden, dürfen die Behörden die Tesla-Fabrik endgültig genehmigen.
Philipp Barnsdorf war das zum Stand des Genehmigungsverfahrens für Tesla in Grünheide. Es ist jetzt eine Stufe weiter. Neues Spitzenpersonal, aber altbekannte Themen. Die Berliner Flughafengesellschaft kämpft weiter mit einem nur langsam wachsenden Flugverkehr in Corona-Zeiten und mit steigenden Kosten. Der Aufsichtsrat der Berliner Flughafengesellschaft hat heute mit viel neuem Spitzenpersonal altbekannte Themen diskutiert. Der Flugverkehr kommt wegen Corona nur langsam in Gang, die Kosten aber steigen weiter. Das hat unser Flughafenexperte Thomas Rautenberg auch bei der aktuellen Aufsichtsratssitzung gehört.
Es war der letzte große Auftritt für Flughafenchef Lütke Dahldrup, der Ende des Monats auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht. Und es war die erste Aufsichtsratssitzung für Jörg Simon und Aletta von Massenbach. Simon hat den Aufsichtsratsvorsitz der FBB übernommen. Frau von Massenbach wird künftig die Geschäfte führen. Was das heißt, wurde heute einmal mehr deutlich. Im vergangenen Monat sind 1,5 Millionen Passagiere in Schönefeld abgefertigt worden. Eine Spitzenzahl in Corona-Zeiten, andererseits auch ein No-Go für einen wirtschaftlich agierenden Airport. Im Februar sind die Kassen leer, räumte die bisherige Finanzgeschäftsführerin und neue BER-Chefin ein.
Die Liquiditätsreichweite Februar heißt, dass wir bis dahin auch frisches Geld brauchen. Das heißt, wir brauchen einfach vorher auch die Abschließung der politischen Willensbildung dazu. Die Gesellschafter kennen das Thema ja und die kennen auch die Größenordnungen. Die haben Vorkehrungen getroffen, soweit sie Vorkehrungen schon treffen können für 2022.
Insgesamt 2,4 Milliarden Euro stehen an. Für eine Teilentschuldung der Gesellschaft bis 2026, für notwendige Investitionen und damit am BER nicht die Lichter ausgehen. Eine Entscheidung der Europäischen Wettbewerbskommission, ob und wann die Steuermittel fließen dürfen, liegt immer noch nicht vor. Die langen Wartezeiten im Flughafenterminal begründete von Massenbach mit den verzögerten Abläufen wegen der Corona-Kontrollen. Steigen die Fluggastzahlen weiter an, könnte mit einer Frist von 6 Wochen auch das neue Terminal T2 in Betrieb genommen werden.
Thomas Rautenberg war das über finanzielle Probleme mit dem BER. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es auch als Podcast auf der Inforadio-App.
Inforadio Podcast.